Passmaschine Süle, Mittelfeldchef Groß und Debütant Duranville. Der BVB feiert einen erfolgreichen Saisonstart und übersteht zum insgesamt 19. Mal in Folge die erste Pokalrunde. Doch auch ein paar Schwächen werden kurz vor dem Bundesligastart offengelegt. Zwei BVB-Spieler stehen kurz vor dem Abschied. Und Süle, Anton oder doch Schlotterbeck? Wer muss auf die Bank? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und als ich mich gerade eben mit Manni Sedelbauer besprochen habe, worüber reden wir denn heute, da fiel es mir sozusagen wie Schuppen aus den Haaren. Selbst eine gefühlt sehr, sehr lange Sommerpause neigt sich irgendwann dem Ende entgegen. Und man muss ja wirklich sagen, diese Sommerpause war außergewöhnlich, weil, wer weiß es nicht, als jemand, der dem BVB wohlgesonnen ist oder der den BVB zumindest verfolgt. Die Bundesliga-Saison war schon Geschichte. Da gab es ja eigentlich das wirkliche Highlight, nämlich mit dem Champions-League-Finale. Dann haben wir eine kleine Fußball-Europameisterschaft im Land gehabt. Dann haben wir Olympische Spiele gehabt. Der Manni, der war mit dem BVB auf Reisen in Fernost. Wir waren beide mit dem BVB in Bad Ragaz. Also es ist einiges passiert in dieser Sommerpause. Wir hatten ja auch einiges zu berichten. Gefühlt, Manni, hallo erstmal. Wir haben durchgezogen, kann man sagen. Ne? Mit unserem kleinen, aber feinen Podcast.
Absolut.
Bis auf also, kleine Pausen.
Das stimmt. Also sogar während der Europameisterschaft, natürlich an euch daraus auch noch hallo. Sogar während der Europameisterschaft haben wir es ja irgendwie geschafft, uns da zusammenzusetzen und die BVB-Spieler bei der Europameisterschaft genau unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten tatsächlich nicht eine allzu lange Sommerpause. Ne? Ähnlich wahrscheinlich wie die meisten Fußballprofis.
Ja, genau. Also die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht. Für Fußballprofis hört man immer häufiger von Trainern, speziell von Spitzenvereinen, deren Vereine dann ja auch in den internationalen Wettbewerben vertreten ist. Und niemand denkt an uns Reporter. Nein, aber so. Ganz im Ernst, es hat uns großen Spaß gemacht, weil wie gesagt, es herrschte ja jetzt auch keine Armut an Themen und B, die Tatsache, dass wir es in der Sommerpause durchgezogen haben, hängt natürlich auch damit zusammen, dass euer Interesse am BVB und dass euer Interesse auch an der Dortmund-Woche durchaus groß war, selbst wenn jetzt der BVB keine Wettbewerbsspiele absolviert hat. Und das freut uns natürlich sehr. Aber wir freuen uns trotzdem, glaube ich, auch, dass wir jetzt auf das kommende Wochenende blicken können mit dem Beginn der 61. Saison der Fußball-Bundesliga. Am kommenden Samstag wird's ernst für den BVB. Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ein Duell zweier Traditionsvereine. Das könnte ich mir vorschlagen, lässt die Herzen ein wenig höher schlagen. Und deshalb wagen wir heute natürlich auch einen Ausblick darauf, wie gut ist der BVB denn gerüstet für die kommende Saison? Manni, aber wir sprechen natürlich auch über das, was in den vergangenen Tagen und in den vergangenen Wochen so passiert ist.
Ja, ganz genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig. Wir waren ja beide nicht in Lübeck mit dabei beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Schaulaufen. Sprechen wir später gleich nochmal darüber, ob es mehr war oder ob es tatsächlich einfach nur ein Haken hinter dieser Pflichtaufgabe war. Und ich freue mich, dass die Bundesliga wieder losgeht. Also wenn wir dann am Samstag, ich gehe davon aus, Olli, du wirst dann auch im Signal Iduna Park vor Ort sein, 18:30 Uhr. Ja. Gegen Eintracht Frankfurt bei der Vorstellung, muss ich schon sagen, freue ich mich endlich, dass es wieder losgeht. Und trotzdem hast du ja auch schon gesagt, gab es genügend Themen beim BVB auch davor, aber vor allem natürlich auch bei Borussia Dortmund und das wird natürlich auch nicht abreißen. Und weil es ja auch so viele Themen gibt und gab, Olli, und das fand ich ganz, ganz spannend, Kompliment auch nochmal an dich für deinen gestrigen Doppelpass-Auftritt auf Sport 1. Ich bin ja jemand, der guckt das, ja, nicht nur, weil ich natürlich da meinen Arbeitgeber habe, sondern auch so immer sehr, sehr interessiert, auch vor meiner Sport 1-Zeit. kommt immer so ein bisschen auf die Gäste ein, aber wenn ich dann natürlich lese, ein Olli Müller sitzt in der Runde mit Rudi Völler, dann ja, musste ich ja gar nicht zweimal überlegen, was ich mir morgens am Sonntag mir angucke. Olli, und ich muss sagen, hast du es sehr, sehr gut gemacht. Ne? Wie
war's denn? Das freut mich zu hören. Vielen Dank.
Wie war's denn für dich? Ich meine, für dich ist es ja nichts Neues, aber trotzdem jetzt auch so mit Rudi Völler die Runde. Erzähl mal, wie ist das denn vor Ort im Hilton Hotel? Ihr wart im Hilton Hotel, richtig?
Genau. Traditionelle Austragungsstätte des Doppelpass. Das rührt daher, weil die Sendung samstags 11 Uhr, sonntags 11 Uhr, um Gottes Willen, was für ein Fauxpas, sonntags 11 Uhr, natürlich auch immer gewährleisten muss, dass die Gäste alle kommen. Und was bietet sich da besser an, als es quasi direkt am Flughafen zu machen? Also direkt am Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen ist das Hilton Hotel, früher hieß es auch mal Kempinski, also dass hier auch keiner Angst hat, ich würde Schleichwerbung betreiben. Und man muss quasi, wenn man dort ankommt, als Gast, man muss sich selbst, gestern beispielsweise hat es in München geregnet, man muss sich überhaupt keine Jacke mitnehmen, denn man geht quasi direkt, nachdem man angekommen ist, durch einen Gang quasi in die Nähe des Hilton Hotels, dann einmal kurz mit dem Aufzug oder mit der Treppe hoch und schon steht man im Foyer vom Hilton Hotel. Und als ich dann angekommen bin, gegen 9.30 Uhr, 9.45 Uhr, da wurde da schon alles aufgebaut. Dann warteten die Besucher auch schon, dass sie dort ihre Plätze einnehmen konnten. Was ganz interessant war, ich bin um 8.30 Uhr in Düsseldorf losgeflogen. Das ist immer so der kleine Nachteil. Man muss relativ früh aufstehen, logischerweise dann. Also 6.15 Uhr, 6.20 Uhr war für mich die Nacht vorbei. Dann
genau deine Zeit, ne?
Ja, genau. Ja, da bin ich noch nicht, ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so eloquent, aber ich muss ja zunächst auch noch nicht reden. Dann fährt man nach Düsseldorf rüber und das war dann ganz schön, weil ich hatte das Gefühl, dass diese Lufthansa-Maschine, auf die ich gebucht war, dass das quasi, sagen wir mal, man hätte schon an Bord dieser Lufthansa-Maschine den Doppelpass durchführen können. Also Stefan Thumm, unser Sendeleiter, war mit dabei, der hatte sich am Abend vorher in Leverkusen den Supercup angeschaut. Rudi Völler saß auf der gleichen Maschine und auch beispielsweise der Kollege Fuß, Kommentator von Sky, war auch mit an Bord. Der hatte ja am Vorabend auch den Supercup kommentiert. Also wir haben uns dann an Bord der Maschine schon mal richtig warm geredet. Das war ganz schön. Und dann, nachdem man angekommen ist, geht man in die Maske, man trinkt zusammen noch einen Kaffee, man blättert mal kurz durch die Sonntagszeitung, macht ein bisschen Smalltalk und schlendert dann so langsam aber sicher rüber, nimmt dann die Plätze ein. Die werden einem natürlich fest zugewiesen. Jeder weiß, in welchem dieser sehr für den Doppelpass charakteristischen roten Sessel man Platz nehmen muss. Und dann geht's quasi los. Stargast kommt durch die Drehtür, Rudi Völler. Und mir hat's, ich weiß gar nicht, wievielte Male ich jetzt tatsächlich zu Gast war im Doppelpass. Ich bin in der Regel ein bis zweimal pro Saison da, meistens einmal in der Hinrunde, einmal in der Rückrunde. Das allererste Mal kann ich mich noch dran erinnern, ist genau 20 Jahre her. Das war 2004. Damals war die Fußball-Europameisterschaft in Portugal. Und da gab es einen Doppelpass, so ein bisschen außer der Reihe. Also es wurde quasi jeden Tag ein Doppelpass während der Europameisterschaft gemacht. Das wurde aufgezeichnet im Hafen von Lissabon. Und ich war, das gebe ich ganz gerne zu, ich wollte da immer mal dabei sein. Damals ja noch ein etwas jüngerer Reporter als heute. Und ich hatte da tatsächlich den Vorteil, dass ich in Lissabon stationiert war, weil ich habe mich da schwerpunktmäßig um die portugiesische Nationalmannschaft gekümmert, sodass ich während dieser Europameisterschaft, ich glaube, also zwei oder vielleicht sogar dreimal dabei war. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, war ein Kühlschrank, der was für portugiesische Lissabonner Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, der randvoll gefüllt war mit Weißbier, mit bayerischem Weißbier. Und ich habe mich gefragt, ich sage, wie kommt ihr denn dazu, hier bayerisches Weißbier? Und haben die gesagt, ja, das hat sich Udo Lattek erbeten. Der hatte gesagt, ja, ich mache das. Ich mache die ganze Zeit den Experten für euch im Doppelpass, auch in Lissabon. Ich brauche allerdings Weißbier. Und dann hat man festgestellt, in Portugal gibt es kein Weißbier. Also hat man das Weißbier tatsächlich einfliegen lassen. Udo Lattek hat dann aber gesagt, er stellte fest, als ich da war, das war meine allererste Doppelpass-Sendung, ich war ein bisschen nervös und er merkte das und sagte, was ist mit dir? Ja, ich sag, bin schon so ein bisschen angespannt. Ach, Mensch, Junge, mach dir keinen Kopf. Und sagte dann zu mir, aber ich hätte da was für dich, vielleicht, dass du ein bisschen lockerer wirst. Und bot mir dann tatsächlich vor der Sendung ein Weißbier an. Das hatte ich allerdings dann, genau, ich weiß nicht jedermanns Sache. Da hatte ich dann auf einmal Angst, okay, wenn ich das jetzt trinken sollte, dann rede ich vielleicht Blödsinn. Also ich hab's dann lieber nach der Sendung getrunken.
Das ist sehr schön, das ist gut. Was war denn deine Forderung, Olli, dass du zum Doppelpass kommst? Hast du auch irgendwelche Forderungen gestellt?
Na, um Gottes Willen, ich durfte keine Forderungen stellen. Ich war, ich will jetzt nicht sagen, niemand, aber im Vergleich zu den Großkopferten, zu den erfahrenen Kollegen, doch ein, sagen wir mal, eher kleines Licht. Ja, und also ich stelle jetzt, vielleicht sollte ich mir das mal überlegen, ich stelle auch jetzt keine großartigen Forderungen. insofern, was für mich sicherlich sehr schön war, gerade auch an der gestrigen Ausgabe, also mit Rudi Völler da zu sitzen, das ist schon was Besonderes, weil Rudi Völler, das war natürlich noch als Spieler für mich fast so eine Art Jugendidol. Wir sind dann anschließend nach der Sendung, haben wir noch zusammen was gegessen, haben uns unterhalten und ich finde das immer sehr bemerkenswert, wenn jemand wirklich so prominent, so bekannt ist wie Rudi Völler, der ja auch als Spieler ja quasi alles erreicht hat, hat in Italien bei der Roma gespielt, er ist Weltmeister geworden 1990, gleichzeitig aber so bodenständig geblieben ist, so freundlich geblieben ist und mit dem man wirklich, und ich glaube, das ist selten, auch gerade für die Fußballbranche. Es gibt ja den einen oder anderen, der dann auch schon mal so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Also Rudi Völler ganz bestimmt nicht. Wir haben uns dann anschließend noch sehr, sehr nett unterhalten. Und das ist nach wie vor, auch wenn ich jetzt mittlerweile einige Jahre im Geschäft bin, was sehr Schönes für mich.
Ja, habe ich ihn auch so kennengelernt tatsächlich bei der deutschen Nationalmannschaft. Der ist einfach so, wie er ist, ne? Ob da jetzt eine Kamera vor ihm steht oder auch nicht, ist relativ egal. Und das finde ich auch immer sehr, sehr angenehm. Olli, bevor wir weitermachen, eine Frage noch, weil du hast angesprochen, du warst schon immer nervös und ich meine, jetzt war ich noch nicht in dieser Runde vor Ort. Ich war als Sport1-Praktikant schon am Flughafen. Ich mag diese Atmosphäre, diese Stimmung da schon immer sehr, sehr gern, auch mit Live-Publikum. Bist du denn vor so einer Sendung, ich meine, es gab ja Themen, ne? Also es gab die Neuzugänge beim BVB, es gab Sahin, es gab Süle, es gab diesen Zoff auch zwischen Mislintat und Kiel. Bist du trotzdem vorab so ein klein wenig noch nervös oder sagst du, naja, also da kann nichts schief gehen, ich habe ja meine Expertise, sitze eine angenehme Runde und wir plaudern über Fußball?
Also nervös wäre zu viel gesagt. Nervös war ich früher tatsächlich. Das habe ich ja eben auch geschildert, so bei den ersten Sendungen. Angespannt bin ich dann eigentlich immer noch. Und zwar tatsächlich jetzt nicht, dass ich, keine Ahnung, am Vortag angespannt bin oder dass ich dann schlecht schlafen kann. Das nicht. Aber in dem Augenblick, wo du dann sozusagen von der Maske aus zum Set rausgehst, da spürt man schon so eine gewisse Anspannung, die kurioserweise sich dann bei mir aber löst in dem Augenblick, wo die Sendung losgeht. Ja, in dem Augenblick, perfekt, wo die Sendung losgeht, spätestens dann, wenn du das erste Mal was gesagt hast oder so, dann ist es für mich eigentlich tatsächlich so, vom Gefühl her, als wenn ich, hängt so ein bisschen auch von der Zusammensetzung der Runde ab. Der Kollege Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung war auch da. Das ist ein Kollege, den ich sehr, sehr lange kenne, den ich den ich auch sehr schätze, haben uns dann auch mal in der Werbepause darüber unterhalten, wie lange wir das eigentlich schon machen und haben dann festgestellt, ja, sind schon ein paar Jährchen. Dann ist es für mich so ein bisschen so, als ob ich tatsächlich mit Freunden oder mit Bekannten über Fußball reden würde. Mit dem Unterschied natürlich, dass du schon, du weißt ja in etwa, um welche Themen es geht und dass du dir schon so ein bisschen auch, zumindest nicht ausformuliert, aber so ein paar Gedanken zurechtgelegt hast, die du zu den einzelnen Themen vielleicht beisteuern kannst.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit der Dortmund-Woche weitermachen, darf ich euch kurz noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem Partner an die Hand geben, nämlich NordVPN. Im August habe ich euch ja schon erzählt, wie ich mit NordVPN meinen virtuellen Standort wechseln kann, sodass ich auch im Urlaub meine Serie zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Die App lässt sich super einfach einrichten. Mit einem einzigen Klick seid ihr verbunden und könnt alle Funktionen sofort nutzen. Gleichzeitig wird eure Internetverbindung dabei auch verschlüsselt und ihr seid geschützt vor Viren, Malware und Phishing-Seiten und eure Daten bleiben immer zu 100% privat. Ich werde NordVPN jetzt also auch nutzen, wenn es mit dem BVB zu den Champions League-Reisen geht. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Auswärtsspiele der Dortmunder in Brügge, Madrid, Zagreb und Bologna. Und mit NordVPN kann ich sicherstellen, dass ich auch in öffentlichen WLANs im Hotel oder im Stadion immer sicher und privat mit Olli und natürlich auch der gesamten Redaktion zu Hause verbunden bin. Und natürlich kann ich damit dann auch dort immer deutsche Streamingdienste nutzen. Egal, wo ich also gerade bin, ich kann immer Fußball gucken. Und das Ganze für den Preis von gerade mal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es weiter das besondere Angebot. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Es gibt nämlich 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es kein Risiko. nordvpn.com/Dortmund-Woche. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes hinterlegt.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, Mensch, ich habe Olli total verpasst, ich habe ihn gar nicht gesehen, gibt es natürlich auch noch in der Mediathek, Sport1. Auch im Podcast neuerdings könnt ihr euch natürlich das auch nochmal anhören, was Olli da von sich gegeben hat. Und ich weiß das Feedback. Ich hatte heute Morgen 8.45 Uhr ja eine Morgenkonferenz, wo man dann auch nochmal über das Wochenende gesprochen hat und so weiter. War das Feedback sehr, sehr positiv. Also, dass das eine sehr gute Runde war, dass jeder zu seinen Schwerpunktthema gute Sachen zu sagen hatte, Olli. Und damit würde ich einfach sagen, nochmal Kompliment an dich, hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Und würde aber gleich in dem Zusammenhang sagen, Thema Feedback. Wir haben nämlich einiges von euch auch bekommen. Bevor wir dann gleich zum Sportlichen kommen, muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Und zwar wurde ich gebeten, Olli, dir etwas aufs Brot zu schmieren. So war das Zitat. Denn, ihr erinnert euch bestimmt, wir haben letzte Woche über das weiße Trikot von Borussia Dortmund gesprochen. Und Olli meinte da, zumindest irgendwann in den 90ern, sowas ist, glaube ich, bei mir hängen geblieben. Und dann habt ihr recherchiert, habt euch Infos rangeholt und habt mir einige Sachen geschickt, die allerdings aus einer näheren Vergangenheit stammen. Und zwar beispielsweise drittes Trikot 2006 gegen Alemannia Aachen, die natürlich auch schwarz-gelbe Farben haben. Da ist ein weißes Trikot mal zum Einsatz gekommen. Und in der Saison 13-14 und 14-15 war dieses weiße Trikot, ja, so ein Stück weit Ausweichtrikot, drittes Trikot, wie man es nennen möchte, und ist im Februar 2015, als der BVB gegen Dynamo Dresden gespielt hat, zum Einsatz gekommen. Da wurde mir auch ein sehr, sehr schönes Foto mit Ilkay Gündoğan geschickt, der dieses Trikot dann noch getragen hat. Also es ist gar nicht mal so lange her. Allerdings, ich glaube, die Neuheit ist jetzt eben, dass es das zweite Trikot an sich ist, ne? Also es ist nicht irgendein Ausweichtrikot, sondern ist eben jetzt als zweites Trikot sozusagen vorgesehen.
Das ist interessant, das ist interessant. Ich kann mich noch erinnern, wir waren relativ spontan auf dieses Thema gekommen.
Ja.
Also bestimmte Dinge sprechen wir natürlich vorher auch ab, Manni und ich. Und auf diese Trikotgeschichte sind wir relativ spontan gekommen, weil wir, manchmal ist das ganz interessant, weil wir festgestellt hatten, dass es tatsächlich ein sehr, sehr großes Interesse gerade auch an diesem weißen Trikot gegeben hat, auch kontroverse Diskussionen darüber gegeben hat, ob das jetzt nun gut oder schlecht ist. Da gehen die Geschmäcker ja auch so ein bisschen auseinander, sodass ich mal so ein bisschen in meinen Erinnerungen gekramt habe. Aber daran kann man mal sehen, Erinnerungen können einen auch manchmal täuschen.
Ja.
Also ja, doch, aber ich meine, jetzt dämmert es mir so langsam, ja, stimmt. Es ist noch nicht so lange her.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde es übrigens sehr, sehr schick, haben wir ja gestern uns schon unterhalten. Und ich glaube, ich muss mich auch nochmal korrigieren. Es ist nämlich jetzt nicht das Auswärtstrikot, sondern es ist tatsächlich auch das dritte Trikot, das den Namen trägt, Weiße Wiese. Und da wären wir noch ganz kurz schnell beim letzten Punkt, haben wir auch letzte Woche besprochen. Olli, du hattest vollkommen recht. Du warst ja dir gar nicht so hundertprozentig sicher, woher dieser Name kommt. Aber diese Weiße Wiese, also kann man sagen Vorgänger von Rote Erde?
Ja, genau.
Kann man so sagen, ne?
Absolut. Mhm.
Genau. Du hattest komplett recht, was die Namensherkunft betrifft, denn es kommt tatsächlich von dem Abwurf von Pappelbäumen. Allerdings... und da muss ich dich an der Stelle durch unseren aufmerksamen Hörer Christian korrigieren, allerdings nicht durch das Laub, sondern durch die Blüten, die sich im Frühjahr um die Samen herum entwickeln. Dann gibt es so einen weißen Flaum, damit, und jetzt zitiere ich das mal, um sie als Tragmittel vom Wind verteilen lassen zu können. Und dann hat sich dieser weiße Flaum eben über die Wiese im Höschpark ausgebreitet und in ein weißes Meer verwandelt. Und deshalb kam der Name Weiße Wiese zustande. Und der trägt jetzt auch den Namen des Ausweichtrikots des Weißen. So, Olli, jetzt sind wir alle schlauer.
Genau, genau. Soweit die Flora-Woche, unser kleiner Podcast.
So ist es. Rund um die Dortmunder Flora und Fauna.
Ja.
Sehr schön. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, uns freut es natürlich, wenn ihr zu sämtlichen Themen, die wir hier besprechen, Feedback habt. Und es war aber durchaus sehr, sehr auffällig, dass ihr genau zu den Themen, die nicht unbedingt in erster Linie was mit dem Sportlichen zu tun haben, da nochmal euch erinnern konntet, was aber natürlich für eure Expertise auch spricht. Also das ist sehr positiv. Freut uns immer gerne her damit. Und jetzt, Olli, würde ich sagen, Schluss mit Smalltalk. Lass uns über das sprechen, was am Wochenende passiert ist.
Genau.
Denn da ist ja einiges passiert.
Ja, das würde ich doch sagen. man hat ja auch, jetzt kann man natürlich im Nachhinein, wie gesagt, wir zeichnen am Montag auf, das kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja gut, davon war ja auszugehen. Ja, natürlich ist in der Regel davon auszugehen, dass ein Erstligist die erste Runde im DFB-Pokal, noch dazu, wenn er bei einem Regionalligisten, also bei einem viertklassigen Gegner antreten wird, problemlos nennt. Manchmal allerdings klappt das auch nicht. Und da hat es ja auch in der Vergangenheit von Borussia Dortmund schon mal den ein oder anderen Stolperstein gegeben. Diesmal allerdings muss man wirklich sagen, standesgemäß hat der BVB sich, ja, was soll man sagen, dieser Pflichtaufgabe gegen Phoenix Lübeck entledigt in Hamburg. Man muss allerdings auch sagen, wenn man das Spiel, Manni und ich waren jetzt nicht da, aber wenn man das Spiel anschließend sich dann auch mal so ein bisschen vor Augen geführt hat, es war dann tatsächlich auch eine Pflichtaufgabe, aus der man, finde ich, nicht unbedingt besonders viel ableiten kann im Hinblick auf den Start in der Fußball-Bundesliga dann.
Ja, also ich glaube, wenn man sich allein mal so diese Spieldaten anguckt, ne, Ballbesitz war zu 85% bei Borussia Dortmund, gespielte Pässe, das fand ich auch wahnsinniger Wert. Phoenix Lübeck hat 170 Pässe gespielt und Dortmund über 1000. Also da merkt man schon mal, wie ja, unterschiedlich das war. Und trotzdem finde ich es immer gut, auch wenn es jetzt gegen Dortmund war, dass die sich so über diesen Anschlusstreffer da zum 1:3 so gefreut haben. Und das gönne ich denen dann auch immer. Und ich glaube, auch wenn sich der ein oder andere dann über dieses Gegentor beim BVB ärgert, freut es mich einfach für so einen krassen Außenseiter, der vermutlich einmal in seinem Leben, wenn überhaupt, so ein Spiel bestreiten darf. Viele von den Spielern bei Phoenix Lübeck haben ja in der vergangenen Saison noch fünfte Liga gespielt. Also das war dann schon etwas Besonderes. Und auch wenn du natürlich recht hast, Olli, indem du sagst, ja, so viel kann man da gar nicht ablesen, fand ich so die ein oder andere Sache doch schon auch interessant. Also wenn man mal sich anguckt, ne, das erste Tor von Waldemar Anton relativ früh im Spiel, Vorlage Pascal Groß, der ohnehin in meinen Augen sehr, sehr viele gute Bälle gespielt haben, viele Diagonalbälle, schön auch oft in die Spitze gespielt hat. Also genau das, was Nuri Sahin ja auch im Trainingslager immer sehen wollte. Und der hat wieder mal ordentlich auf sich aufmerksam gemacht als Chef im Mittelfeld. Genauso wie bei der Elfmetersituation, als Karim Adeyemi gefoult wurde, da hat auch Pascal Groß einen sensationellen Pass gespielt. Also der war schon wieder mal der absolute Chef da im Mittelfeld. Und was mich auch ganz besonders gefreut hat, war dann das Tor von Schuschu, wie Nuri Sahin immer ihn so liebevoll nennt, von Julien Duranville.
Ja.
Olli, das war erst sein viertes Pflichtspiel für Borussia Dortmund in 1,5 Jahren.
In der Tat. Obwohl er, ich will nicht sagen in aller Munde war, obwohl sehr häufig über sein fast schon überbordendes Talent geredet worden ist, über sein riesig großes Potenzial. Der junge Mann hat leider Gottes ein paar körperliche Probleme gehabt. Sonst glaube ich, hätten wir schon deutlich mehr Tore von ihm gesehen in der Vergangenheit. Jetzt hat er endlich mal, das muss man ja wirklich so sagen, eine Vorbereitung komplett durchziehen können. Wir waren ja schon, als wir beide in Bad Ragaz waren, voll des Lobes über ihn. Und das ist noch so eine Potenz, die in diesem Kader von Borussia Dortmund schlummert. Gilt für ihn, gilt für Jamie Beino-Gittens, der ja auch eine sehr gute Entwicklung gemacht hat, gerade in der Vorbereitung. Das sind vielleicht so ein bisschen diese beiden Gewinner der Vorbereitung, die man noch nicht so richtig auf dem Zettel hatte vielleicht. Und da hat er auf jeden Fall jetzt mal gezeigt, was er drauf hat, was er kann. Und ich finde, das macht tatsächlich Hoffnung. Ich finde auch, dass es tatsächlich jetzt weniger vom Ergebnis schon auch so ein paar Aufschlüsse geliefert hat, dieses DFB-Pokalspiel. Du hast ja eben schon den Führungstreffer erwähnt im Anschluss an eine Ecke. An einer Ecke getreten von Pascal Groß. Der BVB hat ja tatsächlich auch einen Standardtrainer jetzt, mit dem man sowohl an den offensiven als auch an den defensiven Standards gearbeitet hat. Und ja, möglicherweise kann man den Rückschluss ja auch tatsächlich ziehen, dass die offensiven Standards da durchaus verbessert worden sind, beziehungsweise dass da erfolgreich dran gearbeitet worden ist. Das ist das eine. Andererseits bei den defensiven Standards es vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Das sind so Dinge, die man da rausziehen kann, Manni. Und dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel vielleicht rausziehen, gerade auch was die Aufstellung angeht, die Nuri Sahin da gewählt hat.
Ja, absolut. Also es war wieder mal eine etwas andere Aufstellung. Ja. Man hat zum ersten Mal so richtig eigentlich mit einer Dreierkette gespielt. Also Nico Schlotterbeck auf der linken Seite, wenn man so möchte. Niklas Süle dann im Zentrum gespielt, der übrigens fast 200 Ballkontakte hatte. Hat damit einen Rekord im DFB-Pokal aufgestellt.
Das ist ja wirklich viel, ja.
Ich glaube, unterm Strich waren es, es gibt so zwei verschiedene Quellen. Einmal 195 und einmal 196. Mhm. Macht aber am Ende nichts. Also da gehört ihm auf jeden Fall Platz 1 der ewigen DFB-Pokal-Rangliste. Also das war sehr, sehr beeindruckend, was er für ja, eine Passmaschine und auch ein Ballmagnet war im Dortmunder Spiel. Also sieht man auch, dass die Innenverteidiger einfach auch eine sehr große Rolle einnehmen werden in der kommenden Saison, die dann eben auch das Spiel aufbauen, die da auch im Spielaufbau auf jeden Fall ganz fest mit antreiben sollen, hochstehen sollen und so weiter. Ja, und auf der rechten Seite hat dann eben der Neuzugang, der dann auch noch das Tor erzielt hat, Waldemar Anton gespielt, weil, ja, wollte einfach mal ausprobieren, der Nuri Sahin. Und das ist ja, ja, in den letzten Wochen immer so ein bisschen, ja, gemunkelt worden, wenn du jetzt eben drei so starke Verteidiger hast, wer spielt denn dann überhaupt? Olli, wie siehst du denn die ganze Situation? Also wenn wir uns das mal angucken, also gegen Lübeck habe ich schon erzählt, Dreierkette, gegen Aston Villa davor gab es dann eine Viererkette, in der dann Schlotterbeck als linker Verteidiger gespielt hat, Jan Couto dann eben auf der rechten Seite und gegen Villarreal, mehr Spiele gab es ja noch nicht, gab es dann diese ganz klassische Viererkette mit Schlotterbeck, Süle, Rierson und Benzebaini als Außenverteidiger und Waldemar Anton, der gar nicht auf dem Platz stand. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, gegen Lübeck hat es am besten funktioniert, weil es eben ein, ja, überschaubarer Gegner war. Trotzdem, Olli, wie siehst du denn die ganze Situation?
Naja, also ich glaube, dass da, wenn wir mal bei den Innenverteidigern bleiben, ein bisschen was in Bewegung geraten ist, dadurch, dass man zu Beginn der Vorbereitung, nachdem logischerweise feststand, dass Waldemar Anton zum BVB kommen wird, dass man zu Beginn der Vorbereitung noch gesagt hat, okay, die beiden Innenverteidiger, wenn man davon ausgeht, dass der BVB in der Regel, und davon gehe ich nach wie vor aus, in einer Viererkette spielen wird, dass dann Anton und Schlotterbeck die Nase vorn haben werden. Dann hat man allerdings mit Niklas Süle, ja, man kann tatsächlich sagen, fast schon einen weiteren Zugang gehabt, weil der sich natürlich ganz anders, viel griffiger, viel fitter, viel ehrgeiziger, viel schlanker präsentiert, als noch gegen Ende der vergangenen Saison. Also das ist ja etwas, was auch beispielsweise im Doppelpass sehr, sehr gewürdigt wurde. Auch Rudi Völler beispielsweise, dem nötigte das Respekt ab, sagt natürlich gleichzeitig auch, das ist natürlich auch das, was man von einem Fußballprofi erwarten muss. Trotzdem, das müssten so an die 10 Kilo sein, die er da abgenommen hat, der Niklas Süle, dass er das so hingekriegt hat, das ist sicherlich nicht leicht gefallen. Dazu hat er sich überwinden müssen. Kompliment an dieser Stelle, dass er das auch geschafft hat, sodass wir, wenn wir davon ausgehen würden, der BVB spielt in der Viererkette, zwei Innenverteidigerpositionen gilt es zu besetzen, die Entscheidung dafür Nuri Sahin nicht leicht wäre, wer von den dreien, also Anton, Süle und Schlotterbeck, dann diese zwei Positionen ausfüllt. Die Tatsache, dass Nico Schlotterbeck jetzt in dieser Generalprobe gegen Aston Villa in der Viererkette links gespielt hat, plus dass er jetzt in dieser Dreierkette, also von diesen drei Innenverteidigern, die linke Position eingenommen hat. Letzteres ist jetzt nicht ganz so überraschend, weil er ist der Linksfuß. Also wenn sie Dreierkette spielen, dann ist es in Stein gemeißelt, dass Schlotterbeck als Linksfuß dann auch die linke Rolle von diesen drei Innenverteidigern einnehmen wird. Aber ich könnte mir tatsächlich durchaus vorstellen, weil Rami Benzebaini ja jetzt da keine Rolle mehr gespielt hat, was die Startelf angeht, sowohl gegen Aston Villa als auch beim Spiel jetzt in Hamburg gegen Lübeck, dass es gegen Eintracht Frankfurt tatsächlich eine Viererkette gibt mit Schlotterbeck auf der Linksverteidigerposition. Mhm. Würde ich nicht ausschließen wollen. Wer weiß, vielleicht auch die Dreierkette. Also ich glaube, Stand jetzt, Montag, Nuri Sahin wird sicherlich was im Kopf haben. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er Stand jetzt noch keine finale Entscheidung getroffen hätte.
Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht auch noch diese Trainingswoche abwartet. Lass uns einfach mal reinhören, was Nuri Sahin nach dem Spiel gegen Phoenix Lübeck zu dieser Thematik gesagt hat. Wie will er es machen? Und zuletzt immer mit drei Innenverteidigern gespielt. Und die Frage war so ein Stück weit, ob er denn ja Angst habe, jemanden auf die Bank verbannen zu müssen von den drei guten Innenverteidigern. Das hat er gesagt.
Also wir spielen jetzt nicht gerade mit drei Innenverteidigern, weil ich Angst davor habe, einen auf die Bank zu setzen. Also ich kann schon Entscheidungen treffen und es wird auch mal vorkommen, dass einer von denen auf der Bank sitzt. Also so ist es nicht, aber wir wollten einfach diese Variante, weil wir wenig Trainingszeit hatten, auch mit Schlotti und Waldi. Ja, die waren ja während der Vorbereitung nicht da. Wollen wir die Variante einspielen auch. Ich weiß, wie es mit Rami ist. Er hat das auch richtig gut gemacht, ehrlich gesagt, in der Phase in der Vorbereitung. Und es kommt immer auf den Gegner an, es kommt auf den aktuellen Stand an. Da spielen viele, viele Themen eine Rolle. Wer spielt gegenüber? Ist das ein schneller Spieler, ist das ein Spielmacher oder ist das ein reiner Flügelspieler? Da spielen alle Komponenten eine Rolle und wir wollen da variabel bleiben. Und das ist eine Variante, die mir gegen Aston Villa sehr, sehr gefallen hat. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, heute nochmal so zu spielen.
Also, ihr hörtet Nuri Sahin und natürlich lässt er sich nicht in die Karten blicken, aber er hat auch einen Fingerzeig insofern geliefert, dass er gesagt hat, er stellt jetzt logischerweise nicht deshalb drei Innenverteidiger auf, weil die alle drei gut in Form sind, sondern er will dann natürlich auch mal ein bisschen was ausprobieren und er würde das dann vom Gegner abhängig machen. Da bin ich dann tatsächlich mal gespannt, wie das personell gegen Eintracht Frankfurt da aussehen wird. Manni, was glaubst du? Wie wird er spielen lassen gegen Frankfurt defensiv?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt gerade zum Saisonbeginn schon das Gefühl, er will keinen der drei Innenverteidigern jetzt unbedingt auf die Bank setzen und ihnen so ein bisschen ja, den Wind aus den Segeln nehmen und die, glaube ich, alle belohnen wollen für ihre Trainingsleistung, auch für ihre Leistungen im Spiel, weil man muss schon sagen, dass er da ein absolutes Luxusproblem auf dieser Position hat, dass er jetzt eben ähnlich übrigens ja schon auch wie im vergangenen Jahr mit Mats Hummels noch, allerdings war da eben Niki Süle den man, glaube ich, leichter auf die Bank setzen konnte, weil er einfach ja nicht so wirklich in Form war und jetzt ist es ein absolutes Luxusproblem. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er alle drei Innenverteidiger aufbietet in einer Dreierkette, könnte dann aber auch, ja, vielleicht auch so eine Art Fünferkette dann sein. Ja, also das könnte ich mir schon auch ganz gut vorstellen, dass du Jan Couto auf der rechten Seite hast und dann vielleicht sogar Julian Riasson, den gibt's ja auch noch, ne? Dass du den dann vielleicht auch komplett links auf die Seite setzt, wenn gleich das ja auch nicht mit seinem rechten Fuß seine Lieblingsposition ist. Also auch der würde gerne auf der rechten Seite spielen, und da wird es für ihn, glaube ich, in diesem Jahr dann auch vielleicht schwierig.
Das glaube ich nämlich auch, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war von Anfang an eigentlich das, was ich für das Naheliegendste gehalten habe, dass ich gesagt habe, okay, wenn er jetzt unzufrieden ist mit Rami Benzebaini, wenn er sich da mehr erwartet hat und es halt nicht kommt und diesen Eindruck scheint er ja offenbar zu haben derzeit, dass er dann Riasson rüberziehen würde auf die linke Seite, hat Edin Terzic ja auch häufig genug gemacht. Ich glaube das allerdings nicht, weil wenn das für ihn eine Option gewesen wäre, dann hätte er das, glaube ich, schon häufiger probiert jetzt in der Vergangenheit. Ja. Das hat er nicht getan. Das spricht für mich da so ein bisschen dagegen. Und ich glaube, die Überlegung, die dahinter steckt, ist einfach, natürlich kann Riasson das spielen, zur Not. Das hat er oft genug bewiesen. Nur wenn du natürlich einen Rechtsfuß auf die linke Seite stellst, dann geht das häufig so ein klein bisschen zulasten des Spielaufbaus. Und ich glaube, der Spielaufbau, der geordnete Spielaufbau, deshalb ja auch die Verpflichtung von Pascal Groß, den Nuri Sahin unbedingt hat haben wollen, dieser geordnete Spielaufbau ist ihm so wichtig, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen im Unterbewusstsein mit seiner eigenen Spielerbiografie zusammen. Das war ja seine große Stärke, Nuri Sahin, war ja ein klassischer Stratege im zentraldefensiven Mittelfeld. Also es gab kaum zu seinen Glanzzeiten in der Bundesliga einen besseren Aufbauspieler als ihn. Das ist ihm so wichtig, dass er dann sagt, wenn ich jetzt tatsächlich einen Rechtsfuß auf die linke Seite stelle, dann, und der wird angespielt, dann führt das automatisch dazu, dass er sich den Ball auf den starken Fuß legt und dann vielleicht zwangsläufig eher den Weg nach innen einschlägt, als er das möglicherweise von einem Linksverteidiger erwarten würde. Also das sieht natürlich ganz anders aus, wenn dann ein Linksfuß wie Schlotterbeck auf links spielt. Deshalb, damit rechne ich nicht unbedingt, aber wer weiß, vielleicht irre ich mich da auch.
Also glaubst du, dass dann eher Julian Riason auf der Bank sitzen wird?
Ich könnte es...
Oder dass es dann eben einen Konkurrenzkampf zwischen ihm und Couto geben wird?
Ja, ja. Also das sind die Varianten, die ich für wahrscheinlicher halten würde. Also, aber wie gesagt, ich kann mich da unter Umständen auch irren. Ja. Was mich in dem Zusammenhang, wo ich noch, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so richtig hinterblicken kann, ist die Tatsache, dass wenn die Situation so ist, wie sie sich jetzt darzustellen scheint, Tom Rother hat man ziehen lassen, verpflichtet, obwohl es ja bekannt ist, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man sich von Rami Benzebaini deutlich mehr verspricht als das, was er derzeit liefert, man aber trotzdem keinen neuen Linksverteidiger verpflichtet hat. Also da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob da tatsächlich das letzte Wort gesprochen ist. Aber wer weiß.
Ja, das glaube ich auch nicht, weil es ist natürlich schon komisch, ne? Also du sagst die ganze Zeit, wochenlang, monatelang, du brauchst einen Außenverteidiger, gerade für die linke Seite, verpflichtest dann einen rechten Außenverteidiger, gibst einen Linksverteidiger mit Tom Rother ab und sagst auf einmal, ja, jetzt sind wir eigentlich perfekt aufgestellt. Könnte natürlich auch so ein Stück weit gepokerter sein, ne? Dass du nicht allen Vereinen zeigen und kommunizieren willst, wir haben unbedingt Bedarf. Weil natürlich dann auch die Preise bzw. die Verhandlungen deutlich schwerer werden, wenn Vereine eben wissen, okay, Dortmund braucht unbedingt noch jemanden. Also ich glaube, sie haben ja noch knapp 2 Wochen Zeit, dass sie da so ein Stück weit auch den Fokus haben werden auf eine Verstärkung für die linke Abwehrseite, was für mich nur nachvollziehbar und logisch wäre. Ich glaube übrigens, diese Thematik mit den 3 Innenverteidigern ist insofern, glaube ich, kein Problem im weiteren Saisonverlauf, weil du dann einfach mehr Spiele hast. Und ich glaube, dann kommt jeder so ein Stück weit zum Einsatz. Da kannst du jeden irgendwo so ein bisschen zufriedenstellen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil wenn du jetzt von Anfang an sagst, wir spielen mit Dreierkette, das sind unsere 3 Innenverteidiger und es verletzt sich einer, ist gesperrt, dann musst du schon wieder extrem umdenken, dann musst du vielleicht irgendwie überlegen, einen Emre Can hinterzuziehen, vielleicht lässt du dann auch einen Filippo Mané dann mal auflaufen, aber das ist halt alles dann wirklich nur so eine B-Formation, so eine 1B-Lösung maximal, würde ich sagen. Von daher glaube ich, ist es schon auch ganz wichtig, dass du 2 oder eben 3 gute Innenverteidiger hast, wovon du eben einen dann auch mal ohne Bedenken draußen lassen kannst, sofern du ihm natürlich dann schon auch die Einsatzminuten gibst, um ja ihn schon auch so ein Stück weit glücklich zu machen. Und ich glaube, am Anfang könnte das eben schwieriger werden, jetzt wo man sagt, naja, jetzt haben wir ein Spiel, dann haben wir Woche drauf wieder ein Spiel, so. Das befeuert natürlich den Konkurrenzkampf enorm, zumal Nico Schlotterbeck ja auch einer ist, der verrückte Nico Schlotterbeck sozusagen, der immer spielen will, also der spielt am liebsten alle 3 Tage und dem macht das auch nichts aus und ich glaube, der ist dann eher noch, wie soll ich sagen, ein bisschen geknickt, wenn er dann Champions League nur die 2. Halbzeit spielt oder wie auch immer, also ich glaube, der hat da wahnsinnig Bock darauf, viel zu spielen. Ähnlich, glaube ich, tickt auch Waldemar Anton, hat ja in der letzten Saison auch wahnsinnig viele Spiele für den VfB Stuttgart gemacht. Also das wird ganz interessant. Ich würde sagen, lass uns mal in eine Stimme von Waldemar Anton aus dem Trainingslager, müsste das gewesen sein, reinhören. Ich finde, der bringt das ein Stück weit auf den Punkt, diese Situation.
Ja, Konkurrenzkampf ist immer gut. Ich bin ein Freund davon, weil ich glaube, nur so kommt man an seine Top-Leistungen. Man darf sich nie ausruhen, auch nicht im Training. weil da immer einen gibt, der besser sein möchte. Und ich glaube, das pusht uns alle drei. Und mit Niki und Schlotti, ich glaube, haben wir unglaubliche Innenverteidiger auf unglaublichem Top-Niveau. Und deswegen wird das natürlich immer einen Konkurrenzkampf geben. Am Ende, wie wer spielen soll, entscheidet der Trainer. Aber ich glaube, wir werden so viele Spieler haben in der Saison, da braucht man jeden Spieler und jeden von uns vor allem. Und ich glaube, ich bin natürlich ein sehr ehrgeiziger Typ, ich will auch immer spielen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was dann jeder von uns dreien verinnerlichen muss. Und ja, am Ende entscheidet dann der Trainer, wer spielt.
Ja, Waldemar Anton über den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. Und das ist gut und das ist richtig, dass es diesen Konkurrenzkampf gibt. Das ist unglaublich wichtig, damit tatsächlich auch sowas wie eine neue, frische Dynamik in der Mannschaft entsteht. Gerade zu Saisonbeginn, da muss es stimmen, da müssen alle brennen, müssen sich alle zerreißen. Und ich glaube, dass die Einkaufspolitik, die der BVB jetzt tatsächlich gemacht hat, also möglicherweise, wer weiß, passiert ja vielleicht sogar noch was auf der Linksverteidigerposition, aber selbst wenn nicht, das ist natürlich eine große Belebung für den Kader, weil alle, die neu gekommen sind, also Serhou Guirassy ist ja mit einer Verletzung gekommen, der jetzt natürlich noch nicht, aber später dann wahrscheinlich umso mehr mit seiner Vita, mit seinen Treffern, die in der vergangenen Saison erzielt haben, die drängen natürlich mit Macht in diese Mannschaft. Und das setzt natürlich die sogenannten etablierten Spieler unter Druck. Und ich meine, wir haben jetzt über die Innenverteidigung gesprochen, aber wir können ja alle Mannschaftsteile durchgehen. Also beispielsweise das Mittelfeld, das ist ja interessant, wen er da alles zur Verfügung hat. Nuri Sahin, also nehmen wir jetzt mal den zentraldefensiven Bereich. Da deutet sich ja mehr als nur eine Tendenz an, die dann in Richtung, ja, ich sag mal, einer Doppel-Sechs geht, bestehend aus Emre Can, dem Kapitän, und Pascal Groß, der Neuverpflichtung von Brighton & Hove. Und beide Spieler, glaube ich, sind sehr, sehr wichtig, weil das ist ja diese klassische Sechser-Idealstruktur, wenn man jetzt eine Doppel-Sechs nimmt. Also du hast sozusagen den Mann, ich nenne es mal fürs Grobe, mit Emre Can, den Balleroberer, den Kämpfer, und du hast dann mit Pascal Groß den Aufbauspieler. Erinnert mich so ein klein bisschen auch an diese Doppel-Sechs, damals beim BVB zu Zeiten von Jürgen Klopp. Da war Nuri Sahin, der heutige Trainer, der Aufbauspieler, und an seiner Seite hattest du dann entweder einen Sven Bender, klassischer Balleroberer, sehr bissiger Spieler, sehr körperlicher Spieler, oder auch einen Sebastian Kehl, der sich ja auch eher über das Körperliche, über die Robustheit definiert hat. Also da, glaube ich, kann man von ausgehen, sind sämtliche Fragezeichen im Hinblick auf die Startformation gegen Eintracht Frankfurt schon beseitigt. Was natürlich dann im Umkehrschluss bedeutet, dass sich Salih Özcan erstmal hinten anstellen muss. Und zwar deutlich hinten anstellen muss. Manni, ich fand das aufschlussreich. Der war überhaupt nicht mit jetzt in Hamburg beim DFB-Pokal. Der stand nicht mal im Aufgebot.
Korrekt. Genauso wie Youssoufa Moukoko. Also ja, die beiden waren komplett außen vor. Ich glaube, bei Moukoko kann man es noch ein bisschen eher nachvollziehen, weil da eben die Wechselgedanken schon sehr, sehr stark sind und da sich vermutlich auch abzeichnet, dass du da den Youngster abgeben wirst. Bei Salih Özcan munkelt man ja auch so ein Stück weit, ne, dass es vermutlich da noch zu einem Abschied kommen könnte. Aber in meinen Augen schon ein klarer Fingerzeiger. Also klar, du musst natürlich auch, du da kannst natürlich nicht alle Spieler mitnehmen, das ist klar. Haben ja dann doch auch ein paar, die auch im Trainingslager noch mit dabei waren, gefehlt. Aber für Özcan und Moukoko ist es für mich zumindest schon so ein Fingerzeig in die Richtung, ja, ihr müsst euch ganz hinten anstellen erstmal. Und wenn ja, da nichts Außergewöhnliches passiert, wird's das vielleicht auch ja gewesen sein mit viel Einsatzzeit, weil du hast das defensive Mittelfeld angesprochen, ja, also da hat Salih Özcan ja so eine hohe Konkurrenz vor der Nase, da wird's wirklich sehr, sehr schwer, da ist er ja fast schon darauf angewiesen, dass einer komplett unterperformt, dass sich vielleicht jemand verletzt, dass jemand gesperrt ja. wird, um überhaupt in den Kader zu rücken. Und das ist natürlich schon für mich ein klares Zeichen von Nuri Sahin, der sich auch zu diesem Thema ein Stück weit geäußert hat, weil er eben gefragt wurde, darf man das als Zeichen verstehen, dass die beiden so auf dem Absprung sind? Und Nuri Sahin hat sich zu dem Thema relativ klar geäußert. Hier ist er.
Nee, also das ist nicht meine Aufgabe. Ich treffe sportliche Entscheidungen. Bei beiden war es eine sportliche Entscheidung und die Jungs haben gut trainiert, aber ich kann nur eine bestimmte Anzahl mitnehmen und es hat die beiden Jungs getroffen. Ich muss sagen, insbesondere Salih hat halt eigentlich richtig gut trainiert in den letzten Tagen oder in der letzten Woche, aber trotzdem die Jungs wissen um ihre Situation und ich kann nur, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine bestimmte Anzahl mitnehmen und mein Job als Trainer ist es, sportliche Entscheidungen zu treffen. Ich würde nie eine politische Entscheidung treffen.
Ja, ein Lob für Salih Özcan an dieser Stelle und ich meine, so lange ist er nun wirklich noch nicht Cheftrainer, Nuri Sahin. Ich habe ihn, will nicht sagen, nur genau beobachtet, sondern ich habe mir auch so ein bisschen angewöhnt, das ist so eine Masche von mir, ziemlich genau zuzuhören, wenn ein neuer Cheftrainer da ist, was er sagt und vor allen Dingen auch, wie er es sagt. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass Nuri Sahin jemand ist, und ich stelle die These jetzt mal in den Raum, der einen Spieler nur dann lobt, wenn er tatsächlich auch der Meinung ist, der Spieler hätte, was die Einstellung angeht, dieses Lob verdient. Auch an anderer Stelle. Er hat auch mal sich beispielsweise über Paris Bona geäußert und da klang ziemlich viel Kritisches auch durch. Über Salih Özcan hat er sich sehr lobend geäußert, was die Einstellung angeht, was für mich den Eindruck erweckt, dass der gesagt hat, okay, der hat halt momentan, wenn ich es jetzt mal versuche zu übersetzen, ein bisschen Diplomat ist natürlich jeder Trainer, aber wenn ich es versuche zu deuten, so muss es richtiger heißen, dann hört sich das für mich so an, so nach dem Motto, also momentan hat der Junge keine Chance, in die Startelf zu kommen, aber er bleibt dran, er ist ein guter Typ und deshalb gebe ich ihn nicht auf. Nach dem Motto, sollte sich das, was du eben gesagt hast und was wir natürlich alle nicht hoffen, sich jemand im zentraldefensiven Mittelfeld verletzen, dann könnte auch die Stunde für Salih Özcan schlagen. Deshalb, also wie gesagt, Salih Özcan muss sich hinten anstellen, aber das ist keine Überraschung, aber ich glaube nicht, dass die Tür für ihn komplett zu ist.
Ja. Aber heißt das nicht im Umkehrschluss dann auch, gerade wenn er auf zwei spezielle Spiele angesprochen wird, Nuri Sahin, und er dann sagt, naja, es ist keine politische Entscheidung, speziell Salih hat super gut trainiert oder wie auch immer, hat ihn da hervorgehoben. Heißt das nicht im Umkehrschluss für Youssoufa Moukoko, für den war es das?
Das ist das, was ich meine herauszuhören. Man muss mal natürlich sehr vorsichtig sein, aber das ist tatsächlich das, was mich auch veranlasste, dieses kleine Psychogramm da von Nuri Sahin beziehungsweise von seinen öffentlichen Äußerungen da zu erstellen. Also ich glaube schon, dass Youssoufa Moukoko keine Perspektive haben wird. Ich glaube, dass er sehr wahrscheinlich noch gehen wird und dass es, sollte er doch, das weiß man ja nie, ob das dann alles klappt, sollte er doch bleiben, es mehr als nur schwer haben wird, in die Mannschaft zu kommen. Leicht hat das ja tatsächlich, das muss man ihm ja auch immer mal zugutehalten, leicht hat es tatsächlich ja nie gehabt, in die Mannschaft zu kommen, auch unter Edin Terzic nicht. Aber ich glaube, dass das jetzt noch schwieriger wird, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass es gerade in diesem Offensivbereich auch noch andere Härtefälle gibt. Ja. Also zum Beispiel einen Sebastian Haller, der ja auch immer noch da ist. Und zum anderen, ich meine, das geht fast so ein bisschen unter, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es ja eher so ein ruhiger, zurückhaltender Typ ist. Ich meine, dein Topscorer aus der vergangenen Saison, Donny Malen, zählt ja nicht zum Stamm. Ist auch jetzt eingewechselt worden, nur im DFB-Pokal. Also die beiden und speziell Donny Malen wäre für mich dann natürlich jemand, der jetzt, wenn es um eine Einwechseloption gehen würde, ich glaube nicht, dass es für ihn mehr werden wird jetzt gegen Eintracht Frankfurt, der dann deutlich die Nase vorhaben dürfte gegenüber Youssoufa Moukoko.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit der Dortmund-Woche weitermachen, darf ich euch kurz noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem Partner an die Hand geben, nämlich NordVPN. Im August habe ich euch ja schon erzählt, wie ich mit NordVPN meinen virtuellen Standort wechseln kann, sodass ich auch im Urlaub meine Serie zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Die App lässt sich super einfach einrichten. Mit einem einzigen Klick seid ihr verbunden und könnt alle Funktionen sofort nutzen. Gleichzeitig wird eure Internetverbindung dabei auch verschlüsselt und ihr seid geschützt vor Viren, Malware und Phishing-Seiten und eure Daten bleiben immer zu 100% privat. Ich werde NordVPN jetzt also auch nutzen, wenn es mit dem BVB zu den Champions-League-Reisen geht. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Auswärtsspiele der Dortmunder in Brügge, Madrid, Zagreb und Bologna. Und mit NordVPN kann ich sicherstellen, dass ich auch in öffentlichen WLANs im Hotel oder im Stadion immer sicher und privat mit Olli und natürlich auch der gesamten Redaktion zu Hause verbunden bin. Und natürlich kann ich damit dann auch dort immer deutsche Streamingdienste nutzen. Egal, wo ich also gerade bin, ich kann immer Fußball gucken. Und das Ganze für den Preis von gerade mal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es weiter das besondere Angebot. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Es gibt nämlich 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es kein Risiko. nordvpn.com/Dortmund-Woche. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes hinterlegt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, über Donny Malen wurde mir auch viel zu wenig eigentlich gesprochen.
Ja.
Auch in der Vorbereitung. Also Topscorer, der war, wenn er da vorne den Ball hatte, war er eigentlich immer noch der, der am meisten Torgefahr ausgestrahlt hat. Und jetzt gefühlt, also ich weiß nicht, also klar sehen wir den oder haben ihn beim Training gesehen und so weiter, aber mein Gefühl ist, dass er irgendwie gar nicht mehr so richtig dabei ist, dass ihn gar nicht so niemand richtig auf dem Zettel hat.
Ja,
und
ja.
Der war ja, wie gesagt, letzte Saison der Topscorer und ich glaube, das hat er auch nicht verlernt. Aber es spricht natürlich schon auch für diesen hohen Konkurrenzkampf, das, was Nuri Sahin, was die Verantwortlichen ja auch unbedingt haben wollten, damit man einfach den nächsten Schritt macht. Und ich glaube, das könnte auch eine sehr, sehr große Waffe des BVB in der kommenden Saison sein. Stichwort breiter Kader, Stichwort Flexibilität,
ja.
Ähnlich ja wie Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison, als Xabi Alonso gefühlt aufstellen konnte, wen er wollte und die Mannschaft hat nicht an Qualität einbüßen müssen, also ja, ich finde es nach wie vor vielversprechend. Wir haben zwar letzte Woche schon gesagt, Euphorie schwingt immer so ein bisschen mit vor so einem Saisonstart, aber ich glaube auch, wie Nuri Sahin das auch schon gesagt hat, dass es richtig gut werden könnte.
Also definitiv, also die Alternativen im Offensivbereich bei Borussia Dortmund, die sind absolut brutal. Du hast ja jetzt, wo Guirassy noch nicht da ist, in Hamburg beispielsweise Karim Adeyemi auf einer Mittelstürmerposition gehabt. Du hättest für diese Position diverse Alternativen. Eine davon ist Donny Malen. Dann Maxi Bayer kann diese Position spielen, von dem es auch sehr, sehr viel Lob jetzt im Doppelpass auch beispielsweise von Rudi Völler gegeben hat. Dann hast du auf den Flügelpositionen diverse Optionen. Du hast einen Jamie Bynoe-Gittens, du hast einen Duranville, Malen kann eine Flügelposition spielen. Du hast dann noch in diesem zentraloffensiven Bereich hinter den Spitzen jemanden wie Julian Brandt, der auch jederzeit ins 1 gegen 1 gehen kann. Also ich glaube, dass es tatsächlich, gerade was die Quantität angeht und auch was die Qualität angeht, nicht viele Bundesliga-Mannschaften gibt, die offensiv besser besetzt sind als der BVB.
Würdest du auch nach dem gestrigen, ja, nicht so ganz so geheimen Test gegen Fair sagen, oder Olli?
Ja gut, für einen SC Fair reicht's noch nicht, ne? Ja, das ist, aber das ist natürlich eine irre Geschichte. Also es hatte in der Vergangenheit, manche von euch haben es vielleicht noch gar nicht so richtig mitbekommen, es hat ja das DFB-Pokalspiel am Samstag gegeben und es hat am Sonntag dann einen offenbar sehr kurzfristig anberaumten Geheimtest nochmal gegeben, wo dann die Reservisten bzw. die Spieler, die nicht von Beginn an im DFB-Pokal zum Einsatz gekommen sind, noch einmal Gelegenheit bekamen, sich auszuprobieren. Gegen den SC Verl. Niemand wusste, dass es diesen Test gibt. Und was wir mittlerweile wissen, ist, dass es zumindest ergebnistechnisch mit einer faustdicken Überraschung geendet ist. mit einer nicht ganz so schmeichelhaften für Borussia Dortmund. Verl hat das Ding sage und schreibe mit 4:0 gewonnen. Und jetzt soll man Testspielergebnisse natürlich nicht überbewerten, aber wenn man, weil wir es ja nicht gesehen haben, reden wir jetzt so ein bisschen davon, wie die Blinden von der Farbe. Aber auch wenn wir es nicht gesehen haben, Manni, können wir davon ausgehen, es könnte sein, dass nicht alles rund gelaufen ist bei Borussia Dortmund, ne?
Ja, ich glaube, das kann man genauso sagen. Also standen ja Spieler wie Moukoko und Sali Özcan dann auf dem Platz, ne? Und ich würde sagen, die sollten alle besser sein als ein Drittligaspieler. Von daher, mir geht es ein bisschen zu weit zu sagen, der zweite Anzug sitzt nicht, weil ich glaube, das haben wir beleuchtet. Da sind schon wahnsinnig gute Spieler dabei. Maxi Bayer hat zum Beispiel ja auch gespielt. Und trotzdem ist dieses 0:4 aus Dortmunder Sicht natürlich schon überraschend. Also überraschender war das eigentlich nur noch, war eigentlich nur die Bekanntgabe dieses Ergebnisses, weil du hast es angesprochen, eigentlich Geheimtest. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches im Profifußball, dass man eben Medienvertreter oder Zuschauer nicht zulassen möchte, um einfach nochmal Abläufe einzustudieren, da vielleicht auch sich auszuprobieren. Aber trotzdem hat nach dem Schlusspfiff dann ausgerechnet der Gegner dieses Geheimtests das Ergebnis veröffentlicht und hat dann in einem Post via X, ehemalig Twitter, geschrieben, bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir mit 4:0 gegen Borussia Dortmund. Also die waren ganz euphorisch und ich kann sagen, die Dortmunder beim BVB, die waren ein bisschen überrascht davon, weil dieser Geheimtest, der wie der Name schon sagt, natürlich den Sinn hat, dass das irgendwie vertraut, im Vertrauten bleibt, und das ausgerechnet der Gegner das dann ausposaunt, ist natürlich schon ein Stück weit lustig, aber wir können auch festhalten, die Dortmunder sind jetzt nicht sauer auf Verl, also da gibt es jetzt keinen Stress zwischen beiden Vereinen, trotzdem war es ein Stück weit überraschend, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, die U23, müsste ja dann in der Liga gegen Verl spielen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, und definitiv.
Da bin ich dann mal gespannt, ob die dann vielleicht Revanche nehmen können. Da bin ich mir dann auch sicher, wird dieses Zitat, was sie da euphorisch rausposaunt haben, nochmal rausgekramt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da konnten sie die tapferen Ostwestfalen nicht an sich halten. Das musste irgendwie raus und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Wenn du Borussia Dortmund 4:0 schlägst, dann ist die Versuchung natürlich groß, dich möglicherweise auch nicht an, das wissen wir jetzt ja auch nicht hundertprozentig, welche Absprachen da konkret getroffen worden ist, sich möglicherweise auch an das Schweigegelübde sich dann nicht zu halten. Was ganz interessant ist und möglicherweise auch nochmal verdeutlicht, wie schlecht das Standing von Youssoufa Moukoko beim BVB derzeit ist. Die Ruhrnachrichten haben geschrieben, dass selbst in diesem Spiel Youssoufa Moukoko, der ja jetzt tatsächlich auch im DFB-Pokal keine Rolle gespielt hat bei dem Auftritt gegen Lübeck, dass Youssoufa Moukoko auch in diesem Sparring gegen Ferl zumindest zu Beginn der Partie auf der Bank gesessen hat. Also da muss man jetzt nun wirklich kein Prophet sein, dass das klar Richtung Abschied deutet. Angeblich, das hat die Bild berichtet, soll Betis Sevilla an Youssoufa Moukoko interessiert sein. Und naja, wir werden es irgendwann, vielleicht schon in den kommenden Tagen, wissen. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Ja. Also ich würde es ihm gönnen, dass er irgendwo einen Verein findet, wo er dann auch Spielzeit bekommt. Vielleicht sicherst du dich dann auch mit einer Rückkaufoption ab, weil ich glaube, Potenzial steckt enorm in ihm. Er muss es nur langsam, ohne Stress machen zu wollen, er ist immer noch wahnsinnig jung, irgendwann auf den Platz bringen. Und wir bleiben dran. Olli, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lass uns mal noch ganz kurz schnell zwei, auch Thema Transfermarkt so ein bisschen drin bleiben. Es gibt nämlich eine erfreuliche Nachricht von BVB-Keeper Gregor Kobel. Und dann war da ja noch in dieser Woche was relativ Interessantes von und über Marco Reus. Gregor Kobel, Olli, der wird sich gerade doppelt freuen, vermutlich, oder? Also auch wenn es, glaube ich, gegen Phoenix Lübeck ein bisschen im Rücken gezwickt hat, ist die neue Nachricht vielleicht so ein kleiner Trost und vielleicht ist der Schmerz jetzt wie verflogen.
Das stimmt. Also zunächst mal, und das ist das, was sicherlich aus Sicht von Borussia Dortmund das Wichtigste ist, diese Rückenprobleme, die er da gehabt hat, die dann ja auch tatsächlich zu seiner Auswechslung geführt hatten in Hamburg gegen Phoenix Lübeck, die sollen nicht ganz so schlimm sein. Reine Vorsichtsmaßnahme, hat Nuri Sahin gesagt, tatsächlich ein leichtes Zwicken. Gregor Kobel hat ja immer mal wieder kleinere Verletzungen gehabt, auch in der vergangenen Saison. Da saß er ja mal draußen, was dann nicht so stark ins Gewicht fiel, weil Borussia Dortmund nicht nur eine sehr loyale Nummer 2 hat, sondern auch eine sehr starke Nummer 2, auf die man sich in der Regel immer verlassen kann, mit Alex Meyer. Was Gregor Kobel allerdings dann nochmal richtig Auftrieb geben könnte, psychologisch gesehen, ist die Tatsache, dass man mittlerweile sagen kann, und das ist relativ neu, er ist aus seiner Sicht wahrscheinlich endlich die Nummer 1 in seinem Heimatland. Die Nummer 1 in der Schweiz heißt Gregor Kobel, weil
Obschwitz,
genau. Der langjährige Schweizer Stammkeeper in Bernati, Jan Sommer, tatsächlich mitgeteilt hat, dass er seine internationale, also seine Nationalmannschaftskarriere beenden wird und dadurch der Weg endlich frei geworden ist für Gregor Kobel. Und ich glaube, wir hatten auch ein paar Mal so die Gelegenheit gehabt, immer mal wieder, Manni, mit Gregor Kobel über das Thema Nationalmannschaft, Schweizer Nationalmannschaft zu reden. Und da merkte man schon, dass das, er ist ja sehr ehrgeizig, dass das immer ein großes Ziel von ihm gewesen ist, da endlich mal Nummer 1 zu werden. Ne? Das dürfte ihn sehr freuen, dass das jetzt endlich ist.
Ja, absolut. Verdient. Freuen uns, glaube ich, für ihn auch. Wenn ich auch von Jan Sommer eigentlich nichts Schlechtes sagen kann, finde ich auch einen wahnsinnig guten Keeper. Guter Typ auch.
Ja.
Zumindest so aus der Ferne betrachtet, aber trotzdem, dass Gregor Koblitz die Schweizer Nummer 1 ist, ist für ihn schön. Man konnte auch immer so erahnen, wie wichtig ihm das ist. Von daher, Gratulation ist natürlich auch für Borussia Dortmund dann, glaube ich, so ein Qualitätsindiz, wenn da der Torhüter dann auch in seinem jeweiligen Land die Nummer 1 ist. Von daher freut's uns und für einen anderen Spieler, den vielleicht auch der ein oder andere noch auf seinem Trikot von euch da draußen hat, ist Marco Reus. Der wird nämlich ein galaktischer Olli. Und du hast es mir doch vorhin nochmal erzählt, da gab es ja eine ganz nette Anzeige. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist wirklich eine schöne Geste von Borussia Dortmund. Das muss man sagen, mit der der BVB da auch noch mal seine Wertschätzung gegenüber Marco Reus, also das müssen wir jetzt eigentlich nur am Rande nochmal erwähnen. Das weiß ja jeder, welche Verdienste Marco Reus um den BVB hat und welche Bedeutung er sicherlich auch für den BVB gehabt hat, aufgrund seiner Vita, geborener Dortmunder, dann in der Jugend des BVB quasi groß geworden, bevor er dann ja auch mal aussortiert worden ist. Warum auch immer das geschehen ist, hieß damals, man war der Meinung, er sei körperlich nicht robust genug, musste dann den Umweg über Aalen wählen, über die westfälische Provinz, ging dann zu Borussia Mönchengladbach. Dort ist er dann ja auch deutscher Fußballer des Jahres geworden, bevor er dann endlich wieder heimkehren konnte zu seinem BVB. Und ja, im Sommer ist jetzt die Laufbahn, die Zeit von Marco Reus bei Borussia Dortmund zu Ende gegangen. Dann war erst nicht ganz klar, was macht er jetzt. Die Major League Soccer war eigentlich immer so ein bisschen im Gespräch und jetzt steht es halt fest, er hat sich LA Galaxy angeschlossen. Das war jetzt auch keine große Überraschung mehr und eine große Überraschung für ihn. Allerdings könnte ich mir vorstellen, ist diese große Zeitungsanzeige, die der BVB in der LA Times, das ist die größte Zeitung in Los Angeles, auch eine der größten Zeitungen in den USA, geschaltet hat. Es ist tatsächlich so eine Abschiedsanzeige der besonderen Art. Ich zitiere mal kurz, Reus, Beckham, Ibrahimovic, das steht über dieser großen Anzeige und darunter dann in that order, also zu Deutsch in dieser Reihenfolge. Und da hat der BVB nochmal die Wertschätzung für Reus bekundet und hat gleichzeitig auch eine Bitte an die Fans von LA Galaxy dort verewigt sozusagen. Ich übersetze es mal, behandle ihn gut, Los Angeles, in Liebe, alle bei Borussia Dortmund. Ey, da wird es einem ja fast so ein bisschen warm ums Herz, wenn man das liest, absolut, wenn man das hört. Absolut. Und ich glaube, dass dies Marco Reus sehr, sehr gefreut haben wird, dass er auf eine wahrscheinlich auch für ihn überraschende Art und Weise noch einmal diese Wertschätzung spürt, die sie bei seinem ehemaligen Verein für ihn hegen.
Absolut. Ich bin sehr gespannt, wie er sich dort macht, ob man sportlich noch viel von ihm hören wird. Ich wünsche es ihm natürlich, ich glaube, ihr da draußen bestimmt auch. Ja, warten wir mal ab. Ich finde übrigens, das neue Trikot steht ihm sehr, 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 sehr gut, um das vielleicht nochmal abzurunden. Vielleicht auch besser als das weiße Trikot von Borussia Dortmund, aber das ist wer auch weiß, weiß, auf jeden, ne? Fall.
Aber das ist doch auch weiß jetzt. Ja. Aber weiß ist nicht gleich weiß, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Ja, es ist ein bisschen mit mehr Farbakzenten, Olli, versehen in den USA bei Los Angeles. Aber er wollte, glaube ich, dahin. Er wollte unbedingt noch mal in die USA. Daher, ja, gucken wir mal, was das wird, was wir von ihm in den nächsten Wochen und Monaten hören werden. Und würde sagen, Olli, damit haben wir einiges besprochen für heute.
Oh ja.
War einiges drin. Und ich bin wahnsinnig heiß auf den Bundesliga-Auftakt am Samstag im Signal Iduna Park. Ja. Ihr da draußen bestimmt auch.
Also ich freue mich richtig drauf, endlich mal wieder bei einem Bundesligaspiel voll besetzten Signal Iduna Park anzutreffen. Werde natürlich auch da sein, genauso wie Manni auch. So ein bisschen in diese Atmosphäre einzutauchen. Also bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich auch, dass Borussia Dortmund dann in welcher Startaufstellung auch immer in der Lage ist, vielleicht schon sowas wie ein fußballerisches Ausrufezeichen zu setzen.
Ja, absolut. Olli, noch ganz kurz, was mir gerade noch einfällt. Ich weiß nicht, ob du es bei Mats Hummels gesehen hast. Der hat auch mal wieder einen Gag geliefert. Okay, wo wir gerade schon bei den verdienten ehemaligen BVB-Spielern waren. Er hatte nämlich ein Foto gepostet vor der Erdinger Therme. Das ist so ein Schwimmbad, ich weiß nicht, ob der da was sagt, in Erding bei München. Und die nennt sich Galaxy Erding. An Anlehnung an LA Galaxy, hat er dann nur darunter geschrieben, übersetzt sowas wie, verdammt, ich glaube, ich habe Marco Reus etwas falsch verstanden, als er gesagt hat, wir treffen uns bei Galaxy diese Woche. Also auch Mats Hummels dürfen wir ja, glaube ich, gespannt sein, da wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten 10 Tagen auch noch was tun. Marco Reus hat übrigens dann kommentiert und meinte, für einen Hummels müsste noch Platz sein. Also wir sind mal gespannt. Also ich glaube, es ist nicht USA bei Mats Hummels, aber...
Ja, aber trotzdem ist es interessant, ich meine, wer die Biografie der beiden so ein bisschen kennt, sie sind ja nicht immer unbedingt die allerdicksten Freunde gewesen.
Das stimmt.
Aber sie scheinen sozusagen im Spätherbst ihrer Karriere auch, wie soll man sagen, menschlich zueinander gefunden zu haben.
Ja, in der Sache vereint, glaube
ich. Ja, genau.
Und das sind wir auch nächste Woche wieder, Olli. Und am Samstag im Stadion.
So ist es. Absolut, absolut. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Und dann ein, ja, hoffentlich interessanter, hoffentlich erfolgreicher Bundesliga-Start für euch alle. Bis dann, macht's gut.